Heute wieder nicht alleine am Stammtisch, denn wir haben Besuch vom Team Reinvolt, eine Gruppe Studierender, die innerhalb eines Jahres ein komplettes Elektromotorrad aufgebaut haben, mit dem sie bereits im Herbst sich dem internationalen Wettbewerb in Form der Motostudent stellen wollen. Wie es dazu kam, welche Herausforderungen das mit sich brachte und welche Leistungsdaten euch bei dem herausgekommenen Motorrad erwarten, das erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß dabei! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Michel, weißt du eigentlich, dass du mit deinem Sommerurlaub in Lettland und Litauen alles richtig gemacht hast?
Nein, warum?
Weil es hier erst arschkalt war und dann dauernd geregnet hat und dann hatten wir aber 40 Grad, also alles andere als perfektes Motorradwetter.
Haha, geil. Aber für mich ist der Spätsommer eh die beste Zeit fürs Motorradfahren. Meistens trocken, die Temperaturen sind perfekt und die Farben knallen so richtig. Finde ich absolut mega. Und weißt du, warum es in diesem Jahr sogar noch besser wird?
Weil Metzler exklusiv für Gasgeflüster eine echte Mega-Aktion gestartet hat.
Richtig. Wer im Zeitraum vom 24. August bis zum 23. September auf motorradreifendirekt.de Reifen von Metzler kauft, bekommt mit dem Code MEGA10 satte 10% Rabatt.
Moment, egal welches Metzler-Modell und ob ein Reifen oder ein ganzer Satz?
Korrekt. Völlig egal, ob für Reiseenduro, Naked Bike oder Supersportler, den Rabatt gibt es bei jeder Bestellung und für jeden Motorradreifen von Metzler.
Hammer. Übrigens, du hattest doch in Oschersleben erst einen Platten durch ein Metallteil auf dem Asphalt. Da gibt's beim Metzler doch auch die Reifengarantie.
Genau. Wofür man bei manchen Händlern eine Versicherung kaufen muss, das gibt's bei Metzler einfach gratis. Wer einen Metzler-Reifen der neuesten Generation kauft, bekommt im Schadensfall und das unabhängig von der Laufleistung bis zu 100% des Kaufpreises ersetzt. Einfach den Reifen innerhalb von 14 Tagen nach Kauf bei Metzler registrieren. Fertig. Alle Details findest du über den Link in den Shownotes.
Also mit Mega 10 auf motorradreifendirekt.de nicht nur Fett sparen, sondern auch sorgenfrei fahren. Das ist wirklich mega. Der Motorradherbst kann kommen. Ja, das hat überhaupt nicht mehr gezischt. Jetzt habe ich nämlich richtig versagt. Vor der Aufnahme schon meine Bierflasche geöffnet. Michel war direkt sauer und jetzt habe ich versucht, sie nochmal zuzuhämmern und neu aufzumachen. Kein Zischen, der Geschmack ist hoffentlich gleich der gleiche. Aber jetzt muss ich erstmal reden, bevor ich mir mein Getränk verdienen darf. Und muss mal direkt anfangen. Erstmal hallo Michel, aber du kannst gleich hallo sagen. Mir ist nämlich ein Gedanke gekommen. Mit Blick auf die heutige Folge und das, was uns erwartet, müssten wir uns vielleicht doch nochmal irgendwann ans Intro machen, weil Teile des Soundtracks zu Beginn passen zumindest nicht zur heutigen Folge. Und damit schon mal einen kleinen Teaser zu dem, was heute noch kommt. Aber jetzt erstmal hallo nach Darmstadt, hallo Michel, ich nehme mir jetzt einen Schluck.
Ja, hallo Jan, ran mit der Pulle an den Hals, gönn dir. Ich habe vorhin, als wir die Vorbereitungen laufen hatten, also ich für mich noch alleine hier im Büro, drüber nachgedacht, dass wir sehr lange keine klassische Stammtischfolge mit einer Abendaufnahme und einem kalten Bierchen dazu hatten. Und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass du dir jetzt hier eine halbe reinstellst. Ist natürlich in Anbetracht der Uhrzeit alkoholfrei, gerade mal kurz nach 2:30 am Freitagmittag. Ich habe mir aber hier einen Kaffee gemacht und eine Johannisbeerscholle und freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir und auf das Gespräch mit unseren beiden Gästen, die hier mit am Tisch sitzen. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber noch ein paar kleine Anliegen auf dem Herz, denn wir haben ein Thema, das völlig losgelöst ist von dem, was wir jetzt in den letzten beiden Episoden hatten. Da war ja Jans Papa zu Gast. Wir hatten sehr intensive Reiseerfahrungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und für diejenigen, die die Folge vielleicht verpasst haben, möchte ich das unbedingt ans Herz legen. Hört euch das gern nochmal an. Also ich kann mich nicht dran erinnern, wann wir im letzten Jahr so viel Rücklauf und Feedback auf eine Folge bekommen haben. Und die, ja, Nachrichten, die und Informationen, E-Mails, die uns erreicht haben, so emotional dann auch gewesen sind. Und ja, ich war wirklich beeindruckt, auch als ich die Folge dann nochmal nachgehört habe. Du kanntest die Geschichte ja intensiver mit deinem Papa. Also hier auf jeden Fall eine absolute Hörempfehlung nochmal. Vielleicht auch genau das Richtige für die Zeit am Strand oder im Urlaub, weil es geht ja quasi um eine Urlaubsreise oder ja das Reisen mit dem Motorrad im Allgemeinen. Und was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, wir haben ja jeden Monat Tausende von Hörern und ich gucke natürlich auch regelmäßig bei uns in die Statistik rein. Was mir aber aufgefallen ist, dass weniger als die Hälfte derjenigen, die regelmäßig Gasgeflüster hören, tatsächlich auch unsere Kanäle abonniert haben oder den Kanal abonniert auf den unterschiedlichen Plattformen. Also falls ihr euch jetzt die nächste Folge anhört oder jetzt hier gerade unseren Stimmchen lauscht und euch auf die kommende Folge freut, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, dann einfach mal bei euch in der Player-App vorbeischauen, eine Bewertung da lassen im Idealfall und natürlich ein Abo. Und jetzt würde ich sagen, genug des Vorgeplänkels. Wir haben unsere Gäste schon sehr lange warten lassen. Und das Intro der Gäste überlasse ich aber dir, denn du hast ja den Erstkontakt mehr oder minder angestoßen, beziehungsweise er hat dich erreicht und du hast diese beiden Fische an Land gezogen. Also, walte deines Amtes, wen haben wir denn heute als Spezialgäste bei uns am Stammtisch?
Ich habe jetzt erstmal meine Zweifel, dass die als Fische bezeichnet werden wollen. Das wird ihnen, glaube ich, auch überhaupt nicht gerecht. Danke für die Einleitung erstmal. Ich muss es aber direkt wieder torpedieren, weil bevor wir auf unsere Gästinnen und Gäste zu sprechen kommen, haben wir noch einen ganz kurzen anderen Aufruf, den wir unbedingt loswerden wollen. Denn wir zwei waren vorletzte Woche bei Dr. Wack anlässlich des 50-jährigen Jubiläums und haben da sozusagen ein Angebot bekommen, das wir hier direkt mal zu Beginn platzieren müssen. Es geht um ein Testangebot, eine Riesenchance für euch da draußen. Denn, das ist kein Geheimnis, das dürfen wir auch so sagen, Dr. Wack bringt ein neues Produkt. Wer die noch nicht kennt, die machen Reinigungspflegemittel für Autos, für Motorräder und sind dabei mehrfacher Testsieger. Und jetzt kommt ein neues Produkt und zwar ein Kettenspray für den Offroad- und Motocross-Bereich. Und das soll im Laufe des nächsten Jahres kommen. Und hierfür suchen sie noch TesterInnen, die Lust haben, mal wirklich einen Senf dazuzugeben, Teil einer solchen Produktentwicklung zu sein. Bedingung ist einfach, dass ihr viel Offroad fahrt, irgendwie euch richtig dreckig macht, regelmäßig euch auch mit der Kette beschäftigt, also so ein bisschen anders als ich falle da schon mal raus, nicht nur wegen des fehlenden Einsatzgebietes, als auch mit der Pflege. Und wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt, dann schreibt uns eine Nachricht an info@gasgeflüster.de.
Nein. Der Weg ist viel, viel kürzer. Ihr schaut einfach in den Shownotes vorbei, da gibt es nämlich einen Anmeldelink, denn ein bisschen persönliche Daten und Fahrerfahrung, dies, das angeben und dann wird dort intern eine Auswahl getroffen. Ihr werdet dann tatsächlich direkt kontaktiert. Also ihr müsst gar nicht irgendwie noch eine E-Mail schreiben an uns und dann das irgendwie weitergeleitet. Ihr könnt euch direkt mit Dr. Wack connecten. Link findet ihr hier in den Shownotes und dann seid ihr mit etwas Glück offizielle Testpiloten oder Testpilotinnen für Dr. Wack.
Ich freue mich aber trotzdem natürlich über eine E-Mail, wenn ihr Feedback habt. Aber jetzt geht's los. Jetzt geht's ans Eingemachte, an die nicht Fische, sondern wirklich sehr schlauen zwei Persönlichkeiten hier vor uns, die eine ganz spannende Geschichte mit haben. Und du hast recht, Michel, die haben sich bei mir gemeldet. Mich erreichte eine E-Mail von Reinwold Motorsport. Und ich muss jetzt
da sind sagen, wir auch schon bei den Fischen. Du hast sie nämlich quasi aus dem Rhein gezogen. Ne? Jetzt schließt sich der
Kreis. Boah, es ist platt. Und das sogar ohne Alkohol. Alter Falter.
Ich brauch das nicht, aber
sehr schön. Genau, es hat sich bei mir gemeldet Till. Er ist Vertreter von Reinwold Motorsport. Und mir hat dieser Name erstmal ganz offenkundig gar nichts gesagt. Und ich vermute, das geht den meisten da draußen genauso. Aber Till ist auch nicht alleine für Reinwold Motorsport, sondern ist ein Teil eines ganz großen Teams, das sich auf die Fahne geschrieben hat, mit einem selbstkonstruierten Elektromotorrad, ich hoffe, ich sage das jetzt alles so korrekt, an einem internationalen Contest teilzunehmen, an dem insgesamt 80 Teams aus 4 Kontinenten in 2 verschiedenen Kategorien Moto3-ähnliche Prototypen an den Start bringen und gegeneinander antreten. Und ich habe schon gesagt, er ist Teil eines Teams und somit ist er auch nicht alleine da, sondern mit Chris, seiner Teamkollegin, und die beiden zusammen stellen uns heute mal vor, was sie da auf die Beine bzw. auf die Räder gestellt haben. Und jetzt, das war wahrscheinlich das längste Intro, das wir jemals hatten, herzlich willkommen euch beiden. Hallo Till, hallo Chris.
Hallo, ich dachte eigentlich Ladies first, aber dann fange ich mal an. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen und es freut uns wirklich, dass wir auch mal Teil von einem Podcast sein dürfen. Das haben wir, glaube ich, alle noch nicht gemacht. Jetzt musst du mal auch was sagen.
Ja, hi, ich bin Chris. Danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Auch euer Podcast, spannende Sache. Wir finden es sehr cool und freuen uns ein bisschen mehr über, ja, unser schönes Moped erzählen zu dürfen.
Sehr schön, dann nehmen wir doch den Ball direkt, gehen wir nochmal zurück und ordnen das vielleicht auch mal ein bisschen besser zu. Ihr habt jetzt einmal eure Stimme schon mal erklingen lassen, aber dann sagt doch jetzt vielleicht erst nochmal ganz kurz was zu euch. Chris, fang du doch gerne mal an, erklär einmal ganz kurz, was Reinwold ist, wer du bist und wie du dann da zum Projekt dazugestoßen bist.
Witzigerweise bin ich in dem Sinne gar nicht so richtig zum Projekt dazugestoßen, sondern auch eine von den Gründungsmitgliedern, genauso wie der liebe Till, der wird es bestimmt auch gleich nochmal sagen. Im Prinzip kümmere ich mich im Team um die ganze Orga, das heißt, Till und ich sind eigentlich so diejenigen, die das ganze Projekt voranbringen und dafür sorgen, dass es erfolgreich wird.
Jetzt haben wir den Reinwold Motorsport-Bezug und ihr habt jetzt quasi die ganze Zeit in der Intro, Jan, auch vom Thema Team gesprochen. Das leitet jetzt aber quasi so ein bisschen in eine völlig falsche Richtung, denn man könnte jetzt natürlich annehmen, ihr seid irgendeine Form von Motorsport-Team, aber die eigentliche Intention ist ja, wenn ich das richtig interpretiert habe, ein Universitätsprojekt. Und ich glaube, das muss man vielleicht noch so ein bisschen mit einordnen und ihr uns erklären, wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist, ne, und in welchem Rahmen das stattfindet, wo ihr jetzt vielleicht auch gerade sitzt. Denn das muss man an der Stelle noch dazu erwähnen, für diejenigen, die unseren Podcast nur über eine klassische Player-App hören und nicht sehen, nicht auf YouTube schauen. Bei euch im Hintergrund steht nämlich tatsächlich das Motorrad, an dem ihr arbeitet. Also beschreibt doch mal ganz kurz, wo bewegen wir uns? Was für eine Uni, was für Institute, was für Leute und was ist das für ein Projekt?
Ja, also wir, das ganze Team, befindet sich an der Hochschule Rhein-Main. Das ist der Campus Rüsselsheim, der Campus Ingenieurwissenschaften. Und uns gibt's jetzt seit ungefähr einem Jahr, sind ein Team aus vielen Ingenieursstudenten, aber auch Leute, die Medien studieren, Leute, die Wirtschaft studieren, die Elektrotechnik studieren, also alles Mögliche, weil das ist nicht ein reiner Ingenieurswettbewerb, also ein reiner Konstruktionswettbewerb, sondern es geht wie in der echten Wirtschaft, geht es auch um die Vermarktung und die Repräsentation von dem Ganzen.
Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, wie dieser ganze Wettbewerb überhaupt heißt. Und zwar machen wir das Ganze im Rahmen der Motor Student, was eben dieser internationale Konstruktionswettbewerb ist, der für Studierende ausgetragen wird. Das heißt, er richtet sich auch ausschließlich an Studierende. Genau. Und die Geschichte, wie wir zustande gekommen sind, die muss der Till erzählen, weil der kann das eigentlich viel besser.
Ja. Es war vor ungefähr einem Jahr im April, glaube ich, im April 2024 in einer Vorlesung namens Projektmanagement. Und so ein Ingenieursstudent oder eine Ingenieursstudentin interessiert sich natürlich nicht so sehr für Projektmanagement. Und deshalb haben wir ein bisschen schlecht aufgepasst und sind ein bisschen ins Reden gekommen hinten in den letzten Reihen. Und dann habe ich erfahren vom lieben Aweis, der ist leider nicht dabei heute, dass die Moto Student, die Organisation, der Wettbewerb selbst, eine E-Mail verfasst hat an unsere Hochschule, in der sie uns quasi fragen, ob wir denn auch Lust hätten, bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Ich glaube, wir beide kannten den Wettbewerb vorher auch schon und fanden den auch cool, aber irgendwie kommt man da nicht auf die Idee, jetzt einfach mal zu sagen, also man weiß ja gar nicht, wie sowas funktioniert, wie man so ein Team überhaupt gründet. Und aber dadurch, dass dann diese E-Mail kam und man auch gesehen hat, es gibt Interesse von der Moto Student, auch das Ganze zu erweitern, war dann irgendwie so eine Idee geboren. Dann bin ich natürlich direkt am gleichen Tag, glaube ich, noch auf die Chris zugekommen, weil ich natürlich weiß, dass die Chris genauso motorradverrückt ist wie ich. Und an dem Tag war die Idee geboren. Ich glaube, knapp 3 oder 4 Wochen später haben wir das dann dem Dekanat, also der Leitung von unserem Campus, vorgestellt. Das Dekanat hat das dann dem Präsidium unserer Hochschule vorgestellt. Und dann hatten wir ziemlich genau vor einem Jahr, hatten wir dann das Go von der Hochschule, hatten dann die Möglichkeit, finanzielle Mittel, räumliche Mittel und alles Mögliche anzufordern, und dann konnten wir starten.
Krass, also ich finde es besonders beeindruckend, weil, und hier wieder der Hinweis, wir ja auch hier mit Video aufnehmen, also schaut euch das gerne auch mal auf YouTube an, und hinter den beiden steht nämlich das besagte Stück, das jetzt schon auf den Beinen ist, und ich habe dazu auch schon Videos gesehen. Das sieht also wirklich schon komplett fertig aus, und das ist deshalb interessant. Ich habe zufällig diese Woche noch mit einem Entwicklungsingenieur von BMW gesprochen, der halt sagt, deren Autos brauchen mal locker 5 bis 8 Jahre Vorlauf, bis sie da stehen, und man sollte meinen, die machen ja jeden Tag eigentlich nichts anderes, und jetzt kommt eine Gruppe Studierende und in einem Jahr haben die so ein Ding auf die Beine gestellt. Wie das genau ausschaut, also im Inneren wie im Äußeren, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt interessiert mich natürlich doch, weil ihr es gerade angesprochen habt, was denn ihr unter Motorrad verrückt versteht. Weil offensichtlich habt ihr da beide auch einen Hintergrund. Es ist nicht wie die Jungfrau zum Kinde, sondern da sind zwei Vollblut-Zweirad-Enthusiasten mit am Start. Deswegen, Chris, vielleicht fang du mal an. Was hast du denn mit Motorrädern sonst zu tun?
Also, ja, die erste Sache ist, ich fahre selbst Motorrad. Das macht schon Sinn, denke ich mal. Aber ich fahre tatsächlich nicht nur auf der Straße Motorrad, sondern bin auch schon die ein oder andere Runde auf der Rennstrecke gefahren. Habe auch schon einige Motorräder so grundsätzlich fahren dürfen, was auf jeden Fall sehr cool ist. Ich habe angefangen mit einer KTM 390, was mein erstes Motorrad war, worauf ich fahren gelernt habe, auf einem Parkplatz, und bin dann straight up, bevor ich meinen Führerschein hatte, erstmal auf die Renne.
Wirklich?
Genau. Ja, es war also, auf jeden Fall...
Da müssen wir jetzt auf jeden Fall einen Schwung machen, weil die Geschichte musst du auf jeden Fall erzählen, wie das dazu kam, weil das ist ja nicht der gängige Weg, den man normalerweise so als Ersterfahrung oder ich sag mal Zweiterfahrung nach der Runde auf dem Parkplatz durchlebt, wenn man ins Motorradleben einsteigt. Wie kam das denn zustande? Weil da muss ja irgendjemand vielleicht auch als treibende Kraft mit im Hintergrund sein, die sagt, hey Mensch, Chris, du stellst dich hier ganz geschickt an, ich nehme dich jetzt natürlich mit direkt irgendwo hin, um im Kreis zu fahren.
Ja, das war mein Papa, der auch schon sehr lange Motorrad fährt. Und ich weiß gar nicht genau, wie das kam. Lustigerweise saßen wir dann irgendwann da und ich dachte so, boah, ich habe echt Bock auf Motorradfahren. Da hat mein Papa so, ja, kein Problem, das können wir organisieren. Und bin ich halt auf dem Parkplatz rumgefahren, hatte tatsächlich so den Führerschein irgendwo schon im Hinterkopf. Aber warum auf den Führerschein warten, wenn man auf die Renne fahren kann ohne? Und dann war halt
wie
die Sache...
Wie alt warst du da?
Ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ist knapp 5,5 Jahre her.
Crazy.
Und wo war dann das erste Mal Rennstrecke?
Es war in Oschersleben.
Ah,
Klassiker.
Das Highlight in Deutschland. Klassiker,
auch auf der 390er KTM?
Ja.
Wahnsinn. Und seither hast du den Führerschein aber gemacht und fährst auch außerhalb der Rennstrecke im öffentlichen Straßenverkehr. Verrätst du uns noch was? Also hast du jetzt ein eigenes Motorrad? Fährst du damit regelmäßig? Was ist es?
Nach der 390 kam zumindest für die Straße eine R1, eine R09, eine alte.
Ja, wenn schon, denn schon. Bleib mal voll eingestiegen. So.
Ja, genau. Nee, und für die Renne ist noch eine R6 da, eine RJ15, die ganz liebevoll aufgebaut wurde und die so mein Schmuckstück und Schätzchen ist.
Wahnsinn.
Wow. Wahnsinn, also, ja, wirklich. Also, jetzt sind wir natürlich gespannt.
Diese Papa-Geschichte so, ne? Das, wenn man das hat, das ist halt einfach, oder Papa ist ja nicht unbedingt, wir haben ja Familie, wir hatten ja David Datzer vor gar nicht allzu langer Zeit hier bei uns im Podcast. Und da ist ja die Mama die treibende Kraft gewesen, die mit Kurzstrecken oder also Sprintrennen da den Einstieg gemacht hat und der prägende Element war. Und super cool, wenn man das zu Hause hat. Und jetzt schließt sich natürlich auch der Kreis zu Till. Ist es bei dir denn ähnlich? Hast du auch familiäre Prägung in Richtung Zweirad-Motorsport?
Nee, überhaupt nicht. Meine Eltern fahren gar kein Motorrad. Mein Bruder auch nicht. Also ich bin in der Familie so ein bisschen das, der Einzige, der so ein bisschen verrückt ist nach Gas, würde ich sagen. Bei mir hat es angefangen mit der 125er-Zeit damals. Ich weiß gar nicht, wie ich wirklich auf die Idee gekommen bin. Ich denke mal, weil ich in einem Dorf lebe mit keinen 2000 Einwohnern, ohne Bahnhof, mit einer Bushaltestelle oder zwei. Da passiert nicht so viel, wenn man nicht mobil ist. Und dann habe ich direkt zum 16. oder ein bisschen nach dem 16. meinen Führerschein bekommen. Bin dann mit einer 125er Yamaha, mit der Supersportler, in die Schule gefahren und zurück und ein bisschen weiter dann, mal Touren gemacht. Und dann hat sich so eine Freundesgruppe etabliert. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Startpunkt, da das alles angefangen hat. Dann ging das Ganze weiter mit 18, mit dem A2-Führerschein. Da habe ich mir eine Kawasaki ZXR 400 gekauft, Baujahr 96. Und
cooles Teil.
Richtig, richtig geiles Motorrad. Und mit dem Motorrad bin ich dann auch das erste Mal auf die Rennstrecke gefahren. Und zwar bei der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft. Die hatten nämlich einen unter 21 Jugendförderrabatt. Man kann alle Events, also alle Rennen, kostenlos mitnehmen, wenn man unter 21 ist, was natürlich undenklich ist, weil ein Wochenende auf der Rennstrecke, das sind ja mal mindestens 300-400 Euro jedes Mal. Und da bin ich jetzt auch immer noch dabei mit einer 636, mit einer ZX6R von 2003, die ich jetzt vor knapp 2,5 Wochen komplett zerstört habe in Schleiz. Aber Aber ist trotzdem ein tolles Motorrad und wird auch wieder hergerichtet. Aber ja, seit knapp 3 Jahren fahre ich dann jetzt auch auf der Rennstrecke im Rahmen von der DHM. Und war auch einmal in Österreich beim Bergrennen dabei, in Landshag. Das ist aber auch nicht so gut ausgegangen.
Also dann richtig, ja. Richtige Vollgasköpfe hier schon am Stammtisch. Also ich bin wirklich überrascht und jetzt muss ich tatsächlich eine private Frage noch stellen, einfach auch um das ein bisschen einzuordnen. Wir haben ja den Rahmen mit der Universität schon gesetzt und es geht ja auch immer dieses Thema Nachwuchs und es kommen keine Motorradfahrer mehr hinterher und im Rennsport sowieso überhaupt gar nicht. Deswegen erlaubt mir doch bitte die persönliche Frage, wie alt seid ihr denn beide?
Ich bin 24.
Ich bin 22. Entschuldigung, mein eigenes Alter vergessen.
Wahnsinn. Also ich bin auch total geflasht, weil ich glaube, das hatten wir so noch nicht. Und ich musste ehrlich sagen, als ich Chris gefragt habe und Chris anfing, ihre Story so zu erzählen, dachte ich, boah, vielleicht hätten wir Till vorher fragen sollen, weil das ist ja schon Wahnsinn. Jetzt kann er voll gegen abstinken so. Aber beide haben ja eine Story da, die sie da aus dem Ärmel ziehen. Das ist ja der Wahnsinn. Also, Leute da draußen, ihr hört schon, hier sind wirklich 2 Enthusiasten mit am Start, die hier richtig was losgelegt haben und ganz offensichtlich ihr Hobby vielleicht noch nicht zur Berufung, aber zum Studium auf jeden Fall gemacht haben und ein Projekt gefunden haben, das offensichtlich genau zu ihren Vorlieben passt und bei denen sie relativ viel Expertise auch mit reinbringen können. Darüber wollen wir dann jetzt tatsächlich mal sprechen. Ich glaube, über eure eigene Erfahrung könnten wir auch noch einen Podcast machen. So, also wenn ich Bergrennen höre, wenn ich sozusagen mit der KTM 93 mit Papa irgendwie auf der Rennstrecke höre, dann eine R1. Wahnsinn, was da schon wieder geht. Aber lasst uns auf das Projekt zu sprechen kommen. Wir waren schon soweit, vor knapp ein bisschen über einem Jahr habt ihr erstmals davon gehört, euch gefunden, diese Veranstaltung wahrgenommen. Wie ging es dann weiter? Also ihr habt dann gesagt, Geldmittel konntet ihr einfordern, Uni klar gemacht, beim Dekan einen Antrag gestellt. Aber fangen wir mal an. Also wie viele Leute seid ihr jetzt im Team? Ihr habt schon gesagt, sehr interdisziplinär, alle Fachrichtungen mit dabei. Wie viel seid ihr und wie habt ihr die anderen so schnell dann gefunden?
Witzigerweise war es so, dass der Till ja sehr euphorisch da unterwegs war und direkt all seinen Leuten in seinem Umfeld, in seinem Studium Bescheid gegeben hat, yo, wir wollen da so ein Team gründen, wir wissen noch nicht ganz, ob es klappt, aber hättet ihr da Bock drauf? Und innerhalb von einer Woche kamen wirklich schon über 10 Leute zusammen, die alle wirklich komplett dabei waren. Auch bis jetzt sogar noch dabei sind. Das ist sozusagen das Kernteam von Anfang an. Ja, und mit denen hatten wir natürlich eine gute Grundlage, dann bei der Hochschule zu sagen, hey, wir sind schon so viele Studis, die das machen wollen. Das lohnt sich. Ja, und dann haben wir angefangen mit Meetings, in denen wir ja versucht haben, uns zu strukturieren und irgendwie aufzubauen, wie man überhaupt an das ganze Thema rangehen kann, Bauteile verteilt, beziehungsweise erstmal so ein Motorrad überhaupt in so Baugruppen runtergebrochen und dann eben diese Baugruppen an die Leute verteilt und gesagt, hier, wir wissen selbst noch nicht so viel darüber, aber recherchiert mal und findet mal heraus, was dafür wichtig ist und wie man sowas vielleicht besser machen kann, bauen kann, dass da halt eben irgendwann ein Motorrad steht.
Welche Bauteile waren es denn am Anfang, die ihr sozusagen übergeordnet benannt habt?
Ja, also natürlich fängt man an mit dem Hauptrahmen. Der Hauptrahmen, ja, die Schwinge, Heckrahmen sind so die Chassis-Bauteile, würde ich mal sagen. Dann der Steuersatz vorne, also die beiden Gabelbrücken und alles dazwischen ist ein eigenes Bauteil. Der Antriebsstrang ist noch ein mechanisches Bauteil.
Zumindest auf mechanischer Seite mit Kette, Ritze, Kettenrad.
Ja, genau. Haben wir noch irgendwas beim
Mich? Ja, wir hatten Felge.
Ja, gut, das waren auch Kaufteile. Ja. Das war's. Ja, genau. Das Kühlsystem. Genau, das gehört auch noch dazu. Auf mechanischer Seite und auf elektrischer Seite haben wir das dann unterteilt in einmal Hochvolt- und Niedrigvolt-System. Beim Hochvolt-System gibt's dann eine Person, die für den Akku zuständig ist. Den haben wir auch komplett selbst entwickelt und gebaut. Und dann gibt's eine Person, die sich dann darum um den Rest kümmert, also um die Adaption von Inverter und Motor auf diesen Akku oder eigentlich Adaption auf den Motor, so muss man es ja besser sagen. Und beim Niedrigvoltsystem gibt's dann verschiedene. Es gibt so Notfallschaltkreise, das heißt, wenn irgendwas am Motorrad passiert, nicht ganz richtig ist, wenn Strom am Chassis anliegt oder ähnliches, dann müssen da Status anzeigen und ja, Notfallschaltkreise entwickelt und gebaut werden, die dann was signalisieren. Und dann gibt es noch ein paar andere Spielereien. Das Display vorne ist, muss ein Rainlight geben. Ja, so viel dazu.
Jetzt ist das, was ihr gerade aufgezählt habt, ne? Das ist ja quasi so die Specklist, wenn ich mir ein Rennmotorrad aufbaue. Und ihr habt ja auch schon angedeutet, und das ist ja auch quasi der Aufhänger, und der Name ist ja Programm, Projekt heißt ja Rheinvolt, ne? Also es geht um ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug. Wir haben jetzt aber auch gerade im Vorfeld gelernt, dass ihr ja eigentlich zwei echte Petrolheads seid. Und bevor wir jetzt quasi noch ein bisschen auf die Technik schauen, ich sehe ja das Motorrad im Hintergrund, mir sind ja schon ein paar kleine Teile aufgefallen, zu denen ich auf jeden Fall was fragen möchte, wie ihr das gestaltet habt, frage ich euch aber zur Motivation, dieses Projekt anzugehen. Ne? Weil klar, man hat natürlich den Zweirad-Aspekt, ne? Ihr fahrt beide Rennstrecke, ihr mögt sportliche Motorräder, aber wir kennen das ja auch aus dieser Diskussion, dass gesagt wird, ja, ein Motorrad muss einen Verbrenner haben und wenn das elektrisch ist und keinen Sound macht, so, dann haben wir da keinen Bock drauf, vor allen Dingen im Rennsportrahmen. Wie ist es denn bei euch? Also Chris, ich fange vielleicht mit dir an. Gibt es da eine, bist du vielleicht irgendwie zwiegespalten? Also weil du ja diesen Verbrenner fährst, sagst du, nee, das ist zwar jetzt ganz gut, aber ich muss ja, oder wir müssen uns ja weiterentwickeln und da ist das quasi das adäquate Antriebssystem. Welche Hintergründe spielen da bei dir mit rein? Wie ist das denn bei dir?
Darf man da jetzt ehrlich drauf antworten?
Ja, unbedingt. Es ist ein Stammtisch.
Ja, was soll ich sagen? Wir sind ja ein Stück weit an die Hochschule gebunden. Also ich spreche jetzt einfach mal nur für mich.
Das kann er selbst, Till kann er selbst, ja.
Genau. Wenn es nach mir ginge, hätten wir einen Verbrenner gebaut. Also ich muss sagen, ich finde, es darf gerne stinken, es darf laut sein. Ich finde das saugeil. Ich fühle das dann auch noch deutlich, also was heißt deutlich mehr, aber es spricht auf jeden Fall noch mehr Sinne an. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Elektro auf jeden Fall auch auf seine Art sehr cool. Dass man direkt so viel Drehmoment anliegen hat, ist schon beeindruckend. Das marschiert schon ganz schön nach vorne. Bin auch tatsächlich jetzt schon zweimal ein Elektromotorrad gefahren, was ganz lustig war. Auch wenn ich sagen würde, ich bleib bei meinem Verbrennermoped und freue mich darüber jedes Mal. Ja, aber wie das halt immer so ist, die Entwicklung zeigt halt, dass ja aufgrund von CO2-Ausstößen, Umwelt und so weiter und so fort, dass da Elektro ja langfristig wahrscheinlich eher der Weg sein wird. Und dementsprechend hat auch die Hochschule dann gesagt, nee, wir können schlecht argumentieren, dass wir jetzt nochmal einen Verbrenner bauen. Dementsprechend gehen wir direkt auf ein Elektro. Verbrenner bauen wäre wahrscheinlich auch für die erste Saison leichter, dass, so dass wir versucht haben zu argumentieren, ja, wir bauen in unserer ersten Saison einen Verbrenner und steigen dann auf Elektro um, wenn wir sozusagen die Basis des Motorrads und den Grundstein, wenn das alles schon liegt und da ist und man auch Konstruktionen hat, auf denen man aufbauen kann. Aber die Hochschule war da, ja, gnadenlos und hat gesagt, nee, das macht keinen Sinn, dann baut doch jetzt direkt richtig das Know-how auf und baut direkt Elektro.
Okay. Und Till, wie sieht's bei dir aus? Ne? Gleiche Frage in deine Richtung?
Ja, ich würde sagen, ich kann mich da nur bedingt, also ich kann mich da auch schon anschließen, aber nicht in jedem Punkt. Also ich finde, es hat auf jeden Fall beides absolut seine Daseinsberechtigung und es macht auch beides mega Spaß. Ich bin persönlich natürlich immer Verbrenner gefahren, weil so ein Elektromotorrad als junger Mensch kann man auch nicht so leicht finanzieren. Und ich finde es natürlich auch mega geil, wenn ein Motorrad Lärm macht, gerade auf der Rennstrecke und es riecht und es stinkt. Das ist schon cool. Aber wir sind jetzt demnächst als ganzes Team, waren wir hier bei einem Motorradhändler, bei Mellow Motorcycles heißen die, und sind dort die Stark War GX-Probe gefahren. Und das war auch das erste Mal, dass ich ein Elektromotorrad gefahren bin. Und es war auch schon echt geil. Also man darf nicht vergessen, dass man auch so eine Art Sound hat. Also man hört so ein bisschen die Lager und so ein bisschen die Kette und das Ritzel. Das ist auch irgendwie cool. Und gerade was sie gesagt hat, man hat halt sofort eine Menge Leistung. Und das macht auch schon wirklich Spaß zu fahren. Was dann jetzt am Ende sinnvoller ist, ja, will ich mir gar nicht rausnehmen, irgendwie entscheiden zu können. Ich finde, es macht beides Sinn. Und klar, einen Verbrenner zu bauen wäre, da schließe ich mich auch der Chris an, für uns als erste Saison schon etwas leichter gewesen. Und hätte ein bisschen weniger Arbeit bedeutet. Aber ich finde es jetzt in dem Sinne nicht schade, sondern ich finde die Herausforderung auch cool.
Und ihr scheint sie ja auch einigermaßen gemeistert zu haben, ist zumindest jetzt mal der Eindruck. Jetzt haben wir ja über die Herausforderung schon mal so ein bisschen gesprochen. Ihr sagt, das ist irgendwie schwerer. Da ist natürlich die Frage, ja, warum denn eigentlich? Weil, also nehmt uns mal mit, gerade mich, der technisch wirklich null versiert ist. Mein Verständnis wäre jetzt, okay, also klar, die große Herausforderung überhaupt, das alles so zusammenzusetzen. Aber ihr werdet den Motor ja nicht selbst konstruiert haben, sondern vermutlich zugekauft haben. Und ist es dann nicht einfacher zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einfach einen Elektromotor, muss mich jetzt gar nicht um irgendwie Benzinleitungen und so weiter drum kümmern, sondern häng den halt einfach in den Rahmen rein und ab geht's dafür. Also was hätte ein Verbrennungsmotor so viel leichter gemacht als jetzt den Elektro? Was waren eure größten Herausforderungen?
Ich würde sagen.
Oder? Wie du möchtest.
Ja, gut, der Elektromotor, der fährt zwar nicht mit Benzin, aber der braucht halt Strom. Und ja, für die hohen Ströme, die dieser Motor braucht, muss man halt einen Akku entwickeln. Und so einen Akku zu entwickeln, ist schon nicht so leicht. Ist auch echt teuer. Braucht echt Know-how, was wir zum Glück durch zwei, drei Personen auch mitgebracht haben. Und da ist es schon leichter zu sagen, wir bauen einen Tank als einen Akku. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir schon mehr Maschinenbauer sind als Elektrotechniker, wäre es für uns als Team halt einfach, wir hätten das besser aufteilen können. Man hätte vielleicht auch ein paar mehr Leute damit gecatcht, weil ich glaube, es gibt schon viele Leute an so einer Ingenieurshochschule, die Verbrenner echt geil finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da ein bisschen, dass wir noch ein paar mehr Leute dabei hätten, wenn ich ehrlich bin.
Krass, hätte ich nie gedacht, dass das jetzt sozusagen Blocker wird. Ich hätte gerade eher umgekehrt gedacht, dass man sagt, ja, die junge Leit, weißt, die wollen jetzt sozusagen auch die neue Technologie da ausprobieren. Verstanden, ja. Also Akku, Strom, so die große Herausforderung. Aber auch das habt ihr gemeistert. Du hast gesagt, ihr hattet ein paar Leute mit Kompetenz dahinter. Waren das denn auch andere Studierende oder hattet ihr dann einfach wirklich auch Partner, Unternehmen, die euch dort geholfen haben? Oder wo kam diese Expertise her?
Wir haben an unserer Hochschule ja auch ein Formula-Student-Team, die Scuderia Mensa. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, die Formula-Student.
Das ja, ist, tatsächlich, ja.
Ja, genau. Und ja, da gab es dann ein paar Leute, die halt auch motorradverrückt sind, die sich uns dann angeschlossen haben und die halt mit diesem ganzen elektrischen System schon eine Menge Erfahrung gesammelt haben.
Aber das vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt sagen, wir kennen Formula Student, vielleicht könnt ihr es trotzdem nochmal einmal kurz erklären für die da draußen, die das vielleicht nicht kennen.
Die Formula Student ist im Prinzip auch so eine Art Konstruktionswettbewerb, der sich hauptsächlich an ja, Ingenieursstudies wendet, aber gleichzeitig halt eben auch interdisziplinär auf andere Bereiche auswirkt. Mit dem großen, großen Unterschied, die bauen kein Zweirad, sondern ein Vierrad. Die bauen sozusagen ein Formula-ähnlichen, ja, ähnliches Fahrzeug. Wir sagen auch immer alle kurz gesagt ein Auto, aber mit einem Auto hat das nicht so viel zu tun.
Jetzt haben wir diesen Rahmen geklärt und wir haben jetzt tatsächlich schon über die Hintergründe und die verschiedenen Bauteile und die Zusammensetzung und die Entscheidungsfindung Verbrenner oder Elektro gesprochen, aber noch nicht so wirklich über das Motorrad. Das müsst ihr vielleicht jetzt einfach auch mal ganz kurz erklären, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Moto 3, das habt ihr vorhin schon angedeutet, das ist ja auch sehr rennsportspezifisch, also für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, Moto 3 ist quasi die kleinste Klasse in der Prototypen-Weltmeisterschaft. Und das Motorrad, das ihr da gebaut habt, soll sich in dieser Richtung orientieren. Ich habe jetzt aber auch gesehen, wenn ich mir das Moped angucke, der Tank oder die Tankabdeckung oder die Akkupackabdeckung ist, glaube ich, von der R125 oder von der R3, wenn ich das richtig sehe.
Genau, R3, ja.
Und die, ich habe auf der Verkleidung ist ein MRA-Aufkleber, das heißt, also Windschild ist quasi auch aus dem Zubehör in Anführungsstrichen. Was sind denn so, ich sag mal, die Zahlen, Daten, Fakten zu diesem Motorrad und beschreib doch mal ganz kurz das Bike an sich. Wie sieht es aus? Wie muss man sich das genau vorstellen und wo sind die Leistungswerte und Gewichtswerte?
Also wir haben von der Motor Student bekommen wir anfangs immer ein großes Paket. In dem Paket sind Teile dabei, die jedes Team verwenden muss. Bei uns beim Elektro ist das einmal der Motor, das sind die Bremsen, das sind die Reifen. Also die Reifen sind auch vorgegeben und das IMD, das ist das Insulation Monitoring Device und das stellt quasi sicher, dass das Motorrad sicher anzufassen ist und wenn nicht, dann schaltet es ab. Der Motor hat eine Peakleistung von 40 kW bei einem Drehmoment von 100 Newtonmetern, ist sackschwer.
26 Kilo.
26 Kilo. Okay. Der Motor wird durch einen Akku bespeist, den wir, wie gesagt, selbst entwickelt und gebaut haben, der 7,5 Kilowattstunden hat. Das reicht gerade so, um 5 Runden Vollgas in Aragon zu fahren.
Mhm.
Die Räder sind, wie schon gesagt, auch Moto 3 ähnlich. Wir haben vorne ein 90er Vorderrad und hinten 120er Hinterrad. Ist also wirklich, es ist wie eine Trennscheibe auf dem Asphalt. Sieht das aus. Die Verkleidung ist tatsächlich keine Moto 3 Verkleidung, sondern eine Moto 2 Verkleidung, die wir glücklicherweise von unserem Sponsor Eisenbeißer Racing bekommen haben. Ja, unter dem Namen Moto 2 Style werden da Produkte angeboten. Die haben wir komplett gestellt bekommen. Die passt auch erschreckend gut, weil diese Moto 3 Kategorie ist auf so ein Elektro nicht so leicht anzuwenden wie auf einen Verbrenner, weil alles ein bisschen schwerer ist und ein bisschen mehr Platz braucht.
Mhm.
Ja.
Gewicht hab ich vergessen. Vom Gewicht, Gesamtmotorrad?
Gewicht habe ich vergessen. Wir sind jetzt bei ungefähr 150 Kilo.
Mhm.
Ist natürlich, ja, ein Moto3-Motorrad hat, ich glaube, ich habe es mal gelesen, um die 90 Kilo. Das heißt, da sind wir schon weit weg.
Ja, ich habe vorhin nochmal recherchiert, weil ich es auch nicht wusste. Also Gesamtgewicht mit Fahrer ist mindestens 148 Kilo in der Moto3. Das wäre nämlich auch so der nächste, so, das ist ja quasi so die Gretchenfrage, ne? Warum man das in dieser kleinen, das könnt ihr vielleicht auch erklären zu diesem Projekt, warum das in dieser kleinen Kategorie passiert, weil ja die Herausforderung, ein Elektromotorrad ist ja normalerweise groß und schwer. Und ihr fangt mit diesem Projekt ja quasi am unteren Ende an. Ihr wollt irgendwas Kleines, Leichtes bauen, was ja wahrscheinlich nochmal besondere Herausforderungen mit sich bringt. Eben der genannte Motor, 26 Kilo. Vielleicht so zur Einordnung für diejenigen, die da kein Gefühl dafür haben. Was wiegt ein Verbrenner in der ähnlichen Leistungsklasse oder in der gleichen Kategorie? Könnt ihr das dazu sagen?
Ja, ist schwer zu sagen. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Teams. Ich würde mal sagen, der Durchschnitt vom Verbrenner bei der Moto Student wird so 120 bis 130 Kilo sein, hätte ich jetzt geschätzt. Ich kann es nicht genau sagen. Es gibt allerdings auch ein Mindestgewicht von 85 Kilo. Und es gab Teams, die es schon geschafft haben, Zusatzgewichte verbauen zu müssen, weil sie diese 85 Kilo unterschritten haben. Das sind dann natürlich Teams, auf deren Motorrad ganz groß Ducati Forza draufsteht und die aus Bologna kommen. Da ist dann auch natürlich die Mittel auch da. Aber ohne die Leistung jetzt schmälern zu wollen von dem Team, ist so ein Verbrenner, ja genau, ich würde sagen um die 20 bis 30 Kilo leichter als so ein Elektroprototyp.
Krass, jetzt hast du ja schon so ein bisschen mal einen Einblick gegeben in euer Motorrad. Wir werden da auch gleich nochmal drauf kommen, wie sich das denn auch vielleicht fährt. Wobei ich jetzt so rausgehört habe, das ist natürlich auch noch viel Theorie offensichtlich hinten dran. Aber ihr habt ja auch schon angesprochen jetzt den Wettbewerb. Grundsätzlich, den Namen des Wettbewerbs habe ich jetzt direkt einfach wieder vergessen, das ist dumm von mir. Aber es geht ja tatsächlich um eine internationale Competition, wie man sagen darf. Und du hast auch schon gesagt, da sind andere Teams aus Italien beispielsweise. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Wie lange gibt es diesen Wettbewerb schon? Offensichtlich ist er nicht das allererste Mal da. Es ist ähnlich wie mit dieser autogetriebenen Formula Student oder wie sie sich nennt. Seit wann gibt's den? Wer sind so die anderen Teams? Und wie würdet ihr euch denn da so einschätzen im Wettbewerbsvergleich? Chris, vielleicht fängst du an.
Also den Wettbewerb gibt es seit 2009. Und wird sozusagen immer im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen. Also das Abschlussevent findet immer alle 2 Jahre statt. Offiziell geht die Saison jeweils 18 Monate. Das heißt, dazwischen sind sozusagen 6 Monate Pause, bis dann das neue Regelwerk kommt, bis man weiß, wie man da überhaupt weitermachen kann. Ja, andere Teams, beziehungsweise die Frage war,
was ja genau, also ihr habt ja gesagt, es gibt welche aus Italien, wo ihr offensichtlich auch schon die Leistungsdaten beispielsweise kennt und darauf aufbauend, wie habt ihr denn so die anderen wahrgenommen? Sind das alles Teams wie eures, die so ein bisschen entstanden sind, weil man im Hörsaal nicht richtig zugehört hat und deshalb das dann entsteht oder sind da auch durchaus Universitäten mit dabei, die das jetzt schon wirklich professionell seit 2009 durchziehen und dann natürlich da vielleicht auch nochmal andere Strukturen haben? Wie sieht das so aus und was kommt vor allem am Ende bei raus für Motorräder?
Also es gibt natürlich, wie das halt so ist, Zweirad-Rennsport ist vor allem in Spanien und in Italien sehr populär. Dementsprechend sind auch sehr, sehr viele Teams. Man kann, glaube ich, wirklich sagen, die allermeisten Teams aus Spanien und Italien. Gefühlt ist es da so, dass da in wahrscheinlich jedem Dorf es da irgendwie ein Moto-Student-Team gibt. ähnlich wie es in Deutschland ist mit dem Formula Student Teams. In Deutschland gibt es ja sehr, sehr viele Formula Student Teams. Wir sind jetzt erst das 6. Team in der Moto Student. Und mit uns diese Saison angefangen hat jetzt ein Team von der TUM, also von der TU München. Was natürlich klar ist, unser Ziel ist natürlich, besser zu sein als Team. Ja, und ansonsten, ich meine, klar, als Rookie-Team immer schwierig, da irgendwie mit den Großen mitzuhalten, weil vor allen Dingen auch in Spanien, Italien, die haben es auch mit Sponsorings leichter, dadurch, dass Zweirad-Rennsport bei denen halt ein größeres Thema ist. Auch viele Motorradhersteller quasi, die dann auch dort eben sitzen. Ja, aber wir sind schon, glaube ich, ganz gut dabei. Und wenn wir es irgendwie hinbekommen, unter den Top 3 der Rookies zu sein, dann sind wir auf jeden Fall, haben wir unser Ziel erreicht. Und das allergrößte Ziel ist natürlich klar, wir wollen durchfahren. Das heißt, wir wollen das Abschlussrennen, die 5 Runden in Aragon im Wheel-to-Wheel-Race gegen die anderen Teams natürlich ins Ziel kommen. Und im besten Falle nicht als Letzte.
Was ist denn, wenn man sich dieses Abschlussrennen anschaut, ne, wo ja im Idealfall dann irgendjemand, ich sag mal ganz lapidar, als Sieger hervorgeht, vielleicht als Schnellster auch oder also nicht liegen bleibt und halt als Erster die Ziellinie überfährt. Nun ist ja, wenn man das mit dem Auto vergleicht, ein Motorrad ein hochkomplexes Zweirad oder ein Fahrzeug, weil du ja ganz andere physikalische Herausforderungen hast. Ne? Also es gibt ja zum einen, ihr habt die Akkukapazität angesprochen, die Herausforderung, das Motorrad über die Strecke zu bringen, also über die Distanz vielmehr. Und die nächste Herausforderung ist ja quasi, das Motorrad um die Strecke zu bringen und das am ideal möglichst fahrbarsten. Ihr seid jetzt das Rookie-Team. Wo habt ihr denn, wo kommt denn bei euch das Know-how her, ein Motorrad zu bauen? Also Stichwort Chassis, ist der Rahmen eine Eigenentwicklung? Habt ihr da jemanden mit dabei? Ist das dazugenommen? Wer bringt quasi die technischen Background mit, um zu sagen, so und so müsst ihr das bauen, da muss der Motor positioniert sein, so muss Lenkkopfwinkel etc. eingestellt sein, damit Schwinglänge, damit das auf dem Papier mal ein fahrbares Motorrad ist und dann auch im Wettbewerb eine Chance hat.
Ich würde sagen, das war hauptsächlich eigentlich Benchmarking und Recherche. Also es gibt über die Motostudio nicht so viel zu finden und klar, ein paar von uns kennen sich vielleicht mit Motorrädern im Vergleich zu anderen ein bisschen besser aus, aber so einen Prototypen zu bauen, Moto3-Größe, da hätte ich jetzt auch vor einem Jahr überhaupt keine Daten sagen können, was die an Gewicht, an Leistung, an Lenkkopfwinkel irgendwie besitzen. Deshalb wurde das eigentlich alles sich ein bisschen angeeignet. Der Rahmen ist eine Eigenentwicklung, genau, der wurde auch hier an der Hochschule gefertigt. Ja, wir haben jetzt zwar, ich weiß nicht, ob wir schon sagen können, dass wir das Know-how überhaupt besitzen, weil wir noch gar nicht wissen, wie es fährt. Das heißt, das Motorrad steht bisher nur hinter uns, es läuft noch nicht, es ist noch nicht in Betrieb genommen. Und aber wir hatten auch ein paar Leute an der Seite. Wir haben den lieben Lars, dem können wir auch mal recht herzlich danken an der Stelle. Das haben wir beim Rollout nämlich vergessen. der ist Zweiradmeister, gelernter Zweiradmeister und studiert hier auch an der Hochschule, ist aber ein gutes Stück älter als wir. Und arbeitet aber seit 20, 25 Jahren im Zweiradbereich und hat auch an der Meisterschule unterrichtet. Und von dem haben wir sehr, sehr viel Know-how mitgebracht bekommen, auch sehr viel, was Fertigung angeht. Ohne den, denke ich, wär das alles deutlich langsamer gelaufen. Aber auch unser Team-Tutor, der auf der elektrischen Seite extrem viel Know-how mitbringt, der ist quasi unser Faculty Advisor, heißt es offiziell, der betreut uns, ist hier Laboringenieur und gehört quasi zum Team dazu, aber als Betreuer, der auf elektrotechnischer Seite wahnsinnig viel Ahnung hat und uns da auch viele Tipps gibt.
Ich wollte nicht vorhin so ganz konkret sein, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Ich hatte nämlich mal ein Video von dir vorab schon geschickt bekommen, wo das Motorrad auch ausgestellt ist und hatte dann so ein bisschen die Annahme, ja, wahrscheinlich ist es dann doch schon mal irgendwo bewegt worden, gerollt worden. Jetzt habe ich gerade rausgehört, nein, das ist noch nicht der Fall. Dann, Chris, sag uns doch vielleicht mal, was ist da denn der Plan? Also wann wollt ihr denn tatsächlich mal die ersten Meter darauf fahren und zieht ihr einfach Stöckchen, wer fahren darf? Oder wird das ausgerasselt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ausrasseln klingt nach einer guten Sache. Ich glaube, das machen wir so.
Und jetzt anfangen.
Ja. Nein. Ja, also das Rollout ist jetzt gewesen. Das heißt, das Moped steht jetzt erstmal so in seiner Grundform erstmal da. Das elektrische System ist noch nicht verkabelt. Wir haben jetzt auch erstmal Klausurenphase tatsächlich, weshalb wir auch gesagt haben, okay, jetzt nach dem Rollout, wir haben wirklich die letzte Woche viele schlaflose Nächte hier verbracht, sind teilweise fast eine ganze Woche nicht zu Hause gewesen und haben hier am Moped geschraubt. Das heißt, wir gönnen uns jetzt erstmal diese guten 2 Wochen.
Klausuren.
Was man sich so gönnt.
Ja, genau. Ja, im Vergleich zur letzten Woche ist es wahrscheinlich noch entspannter. Das stimmt. Ja, nee. Und danach starten wir sozusagen im August voll durch und werden das elektrische System verkabeln und fertig machen. Und dann wird geschaut, dass der Motor halt auch gescheit dreht. Zugegebenermaßen, er hat schon gedreht auf dem Tisch, weil das halt auch immer so ein schwieriges Zusammenspiel ist zwischen Inverter und Motor, weil da viele Parameter eingestellt werden müssen. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man einfach sagen kann, jo, da geht Strom rein und dann läuft das Ding. Das wäre schön, aber dem ist leider nicht so, genau. Und im August hoffen wir, dass wir Mitte August, spätestens Ende August soweit sind, dass wir testen fahren können. Und sobald sozusagen das Moped auch unter Last selbst rollen kann, ja, suchen wir uns den einen oder anderen Testplatz und schauen mal, was es zu verbessern gilt.
Aber dann vielleicht nochmal ganz kurz gefragt, was heißt denn ein Rollout? Weil so ein bisschen unter Rollout verstehe ich ja schon, dass das Motorrad losrollt. Gleichzeitig sagst du, es gab ein Rollout, aber es ist noch nicht verkabelt. Was ist das für ein Rollout, bitte?
Ja, also das, beim Rollout kann man, sag ich mal, gut tricksen. Die ganzen, diese Tricks haben wir uns auch von dem ein oder anderen Formula-Student-Team abgeschaut. Es geht. Einmal geht es darum, so ein bisschen eine Deadline zu haben, bei dem das Motorrad zumindest mal wie ein Motorrad aussehen soll. Einfach um die Leute ein bisschen in den Hintern zu treten, auf gut Deutsch gesagt, dass wir jetzt halt auch mal wirklich was schaffen müssen und dass es wirklich vorangehen muss. Das Rollout ist quasi eine Präsentation des Motorrads an Hochschule, Sponsoren, Familie. Das heißt, da sitzt dann der Hörsaal voll. Wir habt ihr vielleicht gesehen, zumindest kurz. Wir präsentieren so ein bisschen die Daten, den Wettbewerb. Eigentlich ist es so gedacht, dass das Motorrad da auch schon fährt, würde ich jetzt mal ehrlich sagen. Aber das war nicht ganz so drin, ja.
Man kann es auch ein bisschen anders interpretieren, weil Rollout, ne, bedeutet ja vielleicht auch Rolling Chassis. Und wenn man das Motorrad schieben kann, dann ist es ja ein Rolling Chassis.
Wow, du bist schon voll auch in der Marketingdisziplin angekommen. Einfach alles schön verkaufen, passt für mich. Aber jetzt habt ihr gesagt, lasst uns über das rollende Motorrad und zwar selbstfahrende Motorrad dann weitersprechen, weil verstanden und ich glaube, grundsätzlich hat jeder Verständnis dafür, so einen krassen Zeitplan muss man irgendwie auch erstmal hinbekommen. Trotzdem habt ihr jetzt nach der hoffentlich erfolgreichen Klausurenphase dann den Plan, auch damit tatsächlich erstmal auf so Parkplätzen, abgesperrten Flächen oder wie auch immer, einfach mal ein bisschen rumzurollen. Habt ihr denn da, also jetzt nochmal um die Frage aufzunehmen, schon für euch benannt, wer denn das Ding fahren wird? Weil ich glaube, auf dem Parkplatz rumrollen, ja, sofort. Aber wenn da, keine Ahnung, wie viele Leute jetzt ein ganzes Jahr lang dran rumgeschraubt haben, damit auf die Rennstrecke zu gehen, würden so zwei Herzen in mir schlagen. Das eine so, ja, voll Bock, auf jeden Fall. Bei dem anderen, Alter, wird mir der Stift gehen, weil ich möchte euch jetzt in eurer Arbeit gar nicht diskreditieren oder Misstrauen aussprechen, aber irgendwie ist schon nochmal was anderes, wenn du weißt, da ist irgendwo eine Elektronik vielleicht hinten dran, die keine Ahnung, wie viele Testzyklen durch hatte. Und halt, ja, wir haben hier so ein Studentenprojekt, ich setze mich da jetzt mal drauf, keine Ahnung, was passiert, aber ich baller halt jetzt gerade 5 Runden um Aragorn. So. Deswegen, wie habt ihr das gehandhabt? Also nochmal, ausgerasselt ist es bisher noch nicht. Wie wird's passieren? Wer wird sich da draufsetzen? Ihr zwei bringt ja schon mal Qualitäten und Erfahrungen mit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch andere im Team sagen, ja, jetzt will ich aber auch mal.
Wir haben noch keinen festgelegten Fahrer, beziehungsweise Fahrerin. Wir müssen das vom Wettbewerb sowieso bis nächsten Monat einreichen. Das heißt, damit müssen wir uns auch noch beschäftigen. Also es gibt, sage ich mal, 3 Leute, denen wir zutrauen würden, das Motorrad zu fahren, die Rennstreckenerfahrung haben und auch einfach ja schon ein bisschen länger ein Motorrad unter sich hatten. 2 davon sind wir beide. Aber wer das Motorrad jetzt am Ende fährt, ist noch nicht entschieden und wird noch eine heiße Diskussion, denke ich. Aber ja, also ich stimme auf jeden Fall zu. Natürlich würde ich das Motorrad auch persönlich gerne fahren, aber irgendwie hat man, ist was anderes, als wenn man sein eigenes Motorrad fährt, wo man halt nur selbst für aufkommt, wenn man es kaputt macht. Und es ist so ein bisschen Zwiespalt. Also es ist cool, man würde es gerne machen, gerade weil das auch ein FIM-Rennen ist. Also es ist von der FIM im nicht organisiert, aber wie heißt das, gestellt, sage ich mal. Und das ist schon ein bisschen höherklassig und gerade die ganzen spanischen Unis haben natürlich auch ganz viele Leute, die früher vermutlich mal sehr schnell Motorrad gefahren sind oder immer noch sehr schnell Motorrad fahren. Und da muss man wirklich fragen, ob man das will, ob man auf so einem Motorrad sitzen will, was von 10, 15 Leuten ein Jahr lang mit unzählig vielen Stunden gebaut wurde.
Das heißt, das kann man ja eigentlich fast schon sagen, gibt es da ja zwei Aspekte. Einerseits, dass man sagt, jo, das Moped wurde von ein paar Studis gebaut. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist oder ob man sich dann direkt damit auf die Nase legt. Und das andere Thema ist natürlich, dass wenn man sich auf die Nase legt, was ja immer passieren kann, wo man auch manchmal gar nicht drinsteckt, dass dann halt eben diese Arbeit, wo so viele Menschen dran hängen und so viele Stunden investiert haben, dass das dann in dem Moment kaputt ist. Natürlich nicht komplett oder hoffentlich nicht, aber kann halt immer passieren.
Ihr habt jetzt die vielen Personen angesprochen, die am Projekt beteiligt sind, die vielen Stunden, die reingeflossen sind und es wurde ein Rahmen selbst entwickelt, es wurden Teile gestellt oder vielleicht auch irgendwie auf gewisse Art und Weise zugekauft. Da stellt sich für mich natürlich auch so grundsätzlich die Frage der Finanzierung so eines Projektes. Habt ihr so einen groben Rahmen, was dieses Motorrad dann so wert sein könnte, wenn es fertig ist, also wenn man quasi alles mit berücksichtigt? Das ist quasi Frage Nummer eins. Chris, geht vielleicht auch wieder an dich. Und die zweite ist tatsächlich dann auch eben die der Partner, die damit involviert sind. Also wer ist denn da mit als Förderer und Unterstützer mit am Start? Also wir haben zum einen natürlich die Uni, aber ich gehe davon aus, da ist ja wahrscheinlich auch vielleicht Privatiers oder Industrie irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise mit involviert.
In erster Linie unser größter Unterstützer ist und bleibt die Hochschule. Das muss man auch ganz klar so sagen, auch ganz groß an erste Stelle stellen, weil da bekommen wir auch die meisten finanziellen Mittel her, definitiv. Trotzdem haben wir viele Sponsoren. Ja, für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, sieht man sie im Hintergrund vielleicht. Ja, die Summe, die das Moped so in Gänze aufgebraucht haben wird, bewegt sich auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. In unserem Falle jetzt, weil wir jetzt auch in der ersten Saison sind und das auch ein Stück weit unsere Argumentation vor der Hochschule war, eher im unteren fünfstelligen Bereich. Genau, wir wissen aber auch von anderen Teams, dass die im mittleren sechsstelligen Bereich unterwegs sind.
Also ich wollte gerade sagen, unterer fünfstellige Bereich, das ist ja super günstig. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir auf jeden Fall sechsstellig da sind und beim Anfangsprojekt vielleicht so im niedrigen, was weiß ich, 150, 200.000. Aber da seid ihr super lean unterwegs, wie man in der Startup-Welt so schön sagt.
Ja, aber gleichzeitig muss ich dazu sagen, sind jetzt natürlich die Arbeitsstunden wahrscheinlich überhaupt nicht mit einberechnet. Wenn man das mal mit draufnehmen würde, Lecoballo, dann bist du wahrscheinlich schon ganz schön oben mit dabei. Ich finde aber in erster Linie erstmal traurig, so ein bisschen zu hören, dass ihr dort als deutsches Projekt eher eine Minderheit einnimmt. Begeisterung für Zweiradsport, Motorsport in Italien, Spanien, ich glaube, das muss man niemandem erklären, wissen wir, ist einfach auf einem ganz anderen Level. Gleichzeitig das Land, das sich immer das Land der Ingenieure irgendwie auch schimpft, da so unterrepräsentiert zu wissen, ist natürlich traurig. Meine Frage ist so ein bisschen, wir sehen jetzt die Sponsoren mal mit mehr, mal mit weniger Bezug zum eigentlichen Motorsport oder Zweiradsport. Hattet ihr denn auch mal wirklich Kontakt mit VertreterInnen von, nennen wir mal, Automobilkonzernen oder sogar BMW jetzt als deutscher Motorradhersteller? Und wenn ja, was kam da so als Feedback oder war von vornherein so, nee, da passiert nichts?
Nee, hatten wir noch nicht. Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, dass, also wir haben halt keinen persönlichen Kontakt, der natürlich fantastisch wäre, aber wenn man da halt eine E-Mail hinschreibt, ja, wollen Sie uns gerne unterstützen, dann kommt das wahrscheinlich nach einer Sekunde in den Papierkorb und man kriegt nie eine Antwort. Mhm. Ansonsten, also wir haben den einen oder anderen Partner, der schon Know-how mitbringt, aber wir haben jetzt keinen Partner, der selbst wirklich in Entwicklungsgeschäft von Motorrädern tätig ist. Das sieht ein bisschen anders aus. Tatsächlich bei der TUM habe ich vor einer halben Stunde einen Beitrag gelesen. Die sind unterstützt von Carlex. Wir haben da natürlich so ziemlich den geilsten Entwicklungspartner, den es für Motorräder in Deutschland gibt, an der Hand, was Rennsport betrifft.
Also an der Stelle können wir...
Carbon, ja.
die sind natürlich sehr nah dran. Ne? Ich hatte jetzt tatsächlich genau, gedacht, ja, dass du in dem Moment dann sagst, na, die haben natürlich BMW als Partner, weil das ja quasi der Produzent am Ort sozusagen ist. Aber Kalix ist natürlich so im Prototypenbau spannend. Der Alex Baumgärtel war hier tatsächlich auch schon im Podcast. Folge fällt mir gerade nicht ein, hauen wir auf jeden Fall hier mit den Shownotes, wer sich das mal anhören möchte, wenn es darum geht, Prototypen-Motorräder zu entwickeln. Auch eine ganz, ganz spannende Folge in dem Bereich. Und an der Stelle aber auch das Angebot, wenn ihr in diese Richtung Kontakte braucht, lasst es uns gern wissen. Wir sind ja unsere Aktivitäten doch sehr breit aufgestellt und können da vielleicht den einen oder anderen Kontakt herstellen. Da findet sich bestimmt eine Möglichkeit. Also hier auf jeden Fall gerne ein gewisser Support von unserer Seite.
Folge 129, Alex Baumgärtel von Kalex. Kurz nachgereicht, ihr müsst gar nicht lange suchen, einfach die 129 bei Gasgeflüster eingeben.
Nicht vergessen, vom 24. August bis zum 23. September gibt's mit dem Code MEGA10 bei motorradreifendirekt.de satte 10% Rabatt auf alle Motorradreifen von Metzler. Einfach online bestellen und schnell und bequem an deine Wunschadresse geliefert.
Und im Fall der Fälle gibt es bei Metzler Reifen der neuesten Generation dank der kostenfreien Metzler Reifengarantie bis zu 100% des Kaufpreises zurück.
Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Also jetzt bei motorradreifendirekt.de mit Mega 10 sparen und sorgenfrei in den Spätsommer starten. Optimal. Perfekt. Jan, die Zeit im Off hervorragend genutzt und die Zeit genutzt, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Wir haben unser Stundenlimit fast erreicht und über
das Motorrad gesprochen. Es gibt aber noch abschließende Fragen. Klar.
Ja, absolut. Deswegen wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, Jan, schießt du los, bevor ich jetzt hier weiterrede. Was hast du denn noch in petto?
Also Genese, Herkunft, wie ist die ganze Idee entstanden, was waren die Herausforderungen, was ist letztendlich draus geworden, haben wir, glaube ich, abgehakt. Auch so die ersten nächsten Schritte. Oktober geht's wirklich in den Wettbewerb. Dazu vielleicht eine Frage, wie kann man den verfolgen, wie informiert ihr darüber? Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt Leute mit Medien und so weiter mit am Start. Aber auch darüber hinaus ist mit Abschluss dieses Rennens, dieser Veranstaltung, das Projekt dann vorbei oder geht es dann irgendwie weiter? Wie ist da der Blick in die Zukunft? Damit erstmal, dann habe ich noch eine anschließende Frage, aber vielleicht erstmal diese zwei Themen.
Der Wettbewerb ist tatsächlich fortlaufend. Das heißt, wenn man einmal da drin ist, klar könnte man jetzt sagen, man hört nach dieser Saison auf und dann ist es sozusagen vorbei. Das ist aber nicht unsere Idee, nicht unser Anspruch, sondern wir wollen dieses Projekt gerne weiterführen beziehungsweise dafür sorgen, dass es hier weitergeführt wird. Wir sind wahrscheinlich auch mindestens am Anfang der nächsten Saison auch beide noch dabei, weil die Motor Student ist sozusagen, das ist jetzt die 8. Edition und da findet das nächste Abschlussevent dann 2027 wahrscheinlich im September oder Oktober statt. Das heißt, ab März 2026 beginnt dann die neue Anmeldephase mit den neuen Regeln und so weiter und so fort, wo wir dann auch anstreben, uns wieder einzuklinken und das nächste Motorrad zu bauen.
Sehr cool. Und dann sieht man also, das Projekt war keine Eintagsfliege. Man wird dann natürlich sicherlich schauen, ob man das Bestehende weiterentwickelt oder doch nochmal von neu anfängt. Ich denke, das ist jetzt sicherlich noch nicht abzusehen. Was aber vielleicht so ein bisschen abzusehen ist, das müsst ihr mir sagen, ist eure persönliche Zukunft. Chris, du hast vorhin gesagt, ja, boah, Verbrenner wäre schon auch geil gewesen, weiß nicht so. Vielleicht hat sich da ja im Projektverlauf schon ein bisschen was geändert. Till, du hast dich da nicht ganz so krass positioniert, sage ich jetzt mal so. Wisst ihr denn schon anhand des Projektes, ja, da habe ich richtig Feuer gefangen und auch meine berufliche Zukunft soll auf jeden Fall in die Richtung gehen? Oder ist das noch total offen und das Projekt war jetzt einfach nett, das gemacht zu haben? Till, vielleicht fang du damit an.
Also bei mir ist Motorräder eigentlich alles, was ich jeden Tag mache und deshalb will ich auch beruflich unbedingt in die Motorradrichtung gehen. Am liebsten natürlich auch in den Rennsport, wenn das geht. Da sind natürlich immer die Plätze sehr begrenzt und die Auswahl sehr, ja, sehr, sehr genau. Das wäre mein Traum. Ich schaue auch irgendwie, dass das mit dem Motorradstudium vielleicht noch mehr intensivieren kann als hier. Es gibt Universitäten auf der ganzen Welt, ich glaube 3 Stück auf der ganzen Welt, die spezielle Studiengänge mit 2 Rädern anbieten. Da wäre ich sehr gern irgendwie dabei für den Master und würde dann ja wenn's dann ans Berufsleben geht, wirklich sehr gerne bei KTM im Motorsport, bei Kalex vielleicht, bei irgendwelchen Prototypen-Teams mich irgendwie irgendwo um Rennsport kümmern.
Chris?
Ich kann für mich sagen, dass ich es, glaube ich, ein bisschen offener fassen würde. Ich brenne definitiv nach wie vor für Motorräder und ich muss sagen, ich finde es unfassbar faszinierend. Ich finde grundsätzlich auch Motorräder noch deutlich faszinierender als Autos. Einfach deswegen, weil beim Motorrad noch sehr viel mehr Faktoren mit reinzählen. Und das wird jetzt, sage ich mal, auch verstärkt dadurch, dass man halt selber eins baut und halt auch auf Probleme stößt, an die man vorher halt auch nicht gedacht hat. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ich sehe mich definitiv im Motorsport. Da würde ich mich sehr freuen, da irgendwann mal ein Plätzchen zu bekommen. Vielleicht auch eher so ein bisschen in die organisatorische Richtung. Das ist eigentlich auch das, was ich bei uns im Team am meisten mache und ja, denke mal, auch am besten zu beitragen kann. Genau, würde mich da aber nicht unbedingt festlegen, ob das jetzt Zwei- oder Vierradsport ist, Rennsport. Da bin ich recht offen. Zweirad wäre natürlich cool, muss aber nicht.
Für beide jetzt auf jeden Fall eine Bewerbungsfolge, wenn man so will. Ich glaube, mit dem, was ihr und euer ganzes Team, das darf man ja nicht vergessen, auf die Beine gestellt habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal eindrücklich gezeigt, dass da Leidenschaft dabei ist, gepaart mit einer Kompetenz und einer Neugierde und vor allem der Bereitschaft, Unbekanntes zu erfahren und zu erlernen. Ich fand's super spannend. Michel, ich habe meine Fragen jetzt rausgehauen, bin damit quasi durch, kann mich also schon mal so allmählich Richtung Ausklinken begeben. Und mal schauen, jetzt ist es gleich 20 vor 3 am Freitagnachmittag. Bald kann das Alkoholfreie auch ersetzt werden. Da freue ich mich schon mal drauf. Aber vorher werfe ich den Ball nochmal zu dir, Michel. Danke für die Fragen, Antworten auf meine Fragen.
Ja, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bedanken. Ich denke, alle Fragen rund um das Projekt und euch als Person sind recht umfassend geklärt. Und ich möchte natürlich zum Schluss die Gelegenheit nutzen und euch vor allen Dingen mal die Daumen drücken. Natürlich einmal für euch, für eure persönliche Entwicklung, für eure Karriere, dass sich eure Vorstellungen, wie ihr sie jetzt genannt habt, die ja doch in einem sehr speziellen Bereich sind, auf irgendeine Art und Weise erfüllen und ihr da einen guten Weg gehen könnt. Und ich drücke euch natürlich die Daumen für den Ausgang des Motus-Student-Projekts, dass ihr das Ding zum Laufen bringt, das Rollout, also das echte Rollout, dann gut funktioniert und ihr auch ein wirklich fahrbares Motorrad auf die Räder gestellt habt, mit dem ihr dann in Aragon um die Plätze fahren könnt. Haltet uns da sehr gern auf dem Laufenden. Wir tun das dann mit unserer Community natürlich auch, teilen da, wie die Geschichte weitergeht. Ist ja jetzt ein spannendes Projekt für die nächsten Monate noch und würde mich natürlich freuen. Ihr seid ja viel auf der Rennstrecke unterwegs. Oschersleben scheint ja bei Chris nicht so weit weg zu sein. Vielleicht sieht man sich ja tatsächlich mal. Ich bin nämlich nächste Woche schon wieder dort zum Motorradfahren. Freue mich schon sehr. Und ja, an dieser Stelle danke, dass ihr da wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch ein letztes Wort an die Community richtet. Vielleicht habt ihr noch das eine oder andere mitzugeben. Und danke mir schon mal und ziehe mich schon mal raus und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Ja, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Freude und eine Ehre, hier sein zu dürfen, ein bisschen was über unser Projekt zu erzählen. Ja, und das, was ich sagen würde, zumindest an die Zweirad-Community, immer schön sitzen bleiben.
Ja, danke auch von meiner Seite fürs Zuhören und auch an euch beide. Ich kann mich dem Sitzenbleiben natürlich nur anschließen und wünsche allen noch ein schönes Wochenende.
Da mussten wir alle ein bisschen lachen, nachdem er erzählt hat, dass er jetzt hier irgendwie zuletzt zweimal sein Moped weggeschmissen hat. Aber dann macht's einfach nicht so wie der Till. Bleibt sitzen, auch von uns. Alles Gute, genießt das schöne Wetter. Euch weiterhin viel Erfolg. Das war's mit Gasgeflüster, das war's mit dem Biker-Stammtisch. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.
Kriegst du es noch gebacken?
Gefunden, hab es schon. Warte mal, wie ist das mit der Einstellung?
Du musst doch auf Live drücken.
Ja, das hat aber gerade nicht angesprochen. Ich habe mich schon gewundert, warum er das nicht hört, aber wir machen das einfach nochmal. Und next try. Jetzt aber.